ARD.
Beziehe mich jetzt mal auf die ukrainische Klasse, die ich dort hatte. Für mich ohne die Sprach-Apps wäre ein Unter- oder beziehungsweise eine Organisation des Alltags überhaupt nicht möglich gewesen. Du kennst das mit den Formularen, die es da gibt und all das, was Schule und Behörde so wollen. Ohne eine Übersetzung dessen mit einer Sprach-App, auch bei den Elternabenden, hätte ich meinen Job einfach nicht machen können. Es war eine ukrainische Kollegin, die mir dabei geholfen hat, aber die kann ja auch nicht immer da sein. Und diese Gespräche wären ohne überhaupt nicht möglich gewesen.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Was passiert, wenn ein Lehrer die Herkunftsländer seiner SchülerInnen bereist, um ihre Lebenswelten besser zu verstehen? Jan Kammann, Lehrer für Englisch und Geografie am Luise-Weiß-Gymnasium in Hamburg, hat genau das getan. Während eines Sabbatjahres reiste er in 14 Länder, aus denen seine SchülerInnen stammen, und sammelte Eindrücke, die seinen Unterricht nachhaltig beeinflussten. In seinem Buch »Ein deutsches Klassenzimmer« berichtet er von diesen Erfahrungen. Lieber Jan, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke für die Einladung.
Jan, was hat dich überhaupt dazu motiviert, die Herkunftsländer deiner SchülerInnen zu bereisen? Gab es da einen speziellen Auslöser?
Neugier. Nein, ich hatte das Gefühl, dieses deutsche Klassenzimmer ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Das zweite heißt ein europäisches Klassenzimmer und das Konzept ist so ähnlich, nicht ganz so. Das erste Buch habe ich gemacht, das war 2015, 16, 17, dieser Entstehungsprozess immer sehr lange. Und als ich anfing dort an der Schule, hatte ich eine Klasse, das waren alles Schülerinnen und Schüler einer ehemaligen Vorbereitungsklasse, das eine Welcome-Klasse sozusagen. Die haben ein Jahr Deutsch gelernt und dann saßen sie dort in den Regelklassen. Du kennst die Begrifflichkeiten. Mhm. In einer achten Klasse waren sie dann. Aus, ich glaube, insgesamt waren wir damals 23, 24 unterschiedliche Herkunftsländer und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt wie keine Einbahnstraße, ich möchte auch gerne etwas lernen. Und es ging auch sehr oft um Herkunft und um Sprachen. Ich möchte was von euch lernen. Und das war auch sehr oft Unterrichtsgegenstand. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt fahre ich mal los und guck mir das an. Mit den Reiseführern, die mir gebastelt haben.
Da muss ich direkt zwei Anschlussfragen stellen. Und zwar zunächst mal, ist das nicht eigentlich eine Haltung, die alle Lehrkräfte bräuchten? Ich möchte was von euch lernen, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie sich danach tausende von Kilometern in die Welt aufmachen?
Ja, ich denke, die meisten haben das auch. Glaube ich schon. Also was, wenn ich in meinem Umfeld so schaue, im Lehrerzimmer, dann würde ich schon sagen, dass die meisten da sehr neugierig und sehr aufgeschlossen dann sind. Das ist auch, ich habe oft darüber nachgedacht, ist das, was ich tue, irgendwie cringe. Ich habe aber auch eine Reisevergangenheit. Ich habe als Lehrer auch schon gearbeitet in Südafrika und in China zuvor. Also dieses ganze Thema liegt mir sehr nahe. Und eben auch dieses Lernen, das stimmt. Und die Neugier, die versuche ich mir zu bewahren. Und ich sehe das immer, das beste Gefühl eigentlich, wenn man irgendwo unterwegs ist, hatte ich jetzt zuletzt in dem letzten europäischen Klassenzimmerprojekt. Dort spüre ich sozusagen einer Familie nach, das klingt komisch, die Familie Ucha, die kam in den 60er Jahren im Zuge des Anwerbeabkommens nach Hamburg. Und da, mit denen habe ich lange gesprochen und irgendwann bin ich in einer Stadt gelandet, die heißt Kammern, in einer Kleinstadt, die heißt so wie ich. Und das ist sozusagen der Heimatort vom Opa einer meiner Schülerinnen. So. Und da habe ich wieder gemerkt, was mich am Reisen eigentlich so fasziniert. Irgendwo zu sein, wo ich völlig aufgeschmissen bin und wo ich ganz alleine bin und darauf angewiesen bin, dass ich Menschen finde, die mir irgendwie helfen und die mich unterstützen. Und das Gefühl ist schön, weil es immer ein Happy End sozusagen findet. Und genauso treffe ich auch ganz oft Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule, die auch aufgeschmissen sind und erstmal keine Ahnung haben, wo sie hin müssen. Und die fange ich dann mit, ja, doch sehr gerne auf und hole sie ab. Das machen übrigens meine Kolleginnen und Kollegen dann auch sehr gerne.
Wir kommen gleich natürlich auch nochmal zu den Reisen. Aber die zweite Anschlussfrage, die ich stellen wollte, das ist eher so eine Oder-Frage. Mhm. Aladin Elmar Falani, der Soziologe, der auch gerade ein Buch zu Kindern als Minderheiten gesprochen hat, der spricht ja von der superdiversen Schülerschaft, in der der Begriff Migrationshintergrund einfach nicht mehr passt, weil er im Grunde genommen so unterschiedliche Herkunftsländer, Sprachen, aber vielleicht auch Niveaustufen, Alphabetisierung und so weiter einschließt, dass man damit eigentlich alles und nichts meinen kann. Könnte man sagen, dass du eigentlich genau das auch erlebt hast in deinen Klassen, wie es ist, mit so unterschiedlichen jungen Menschen zusammenzuarbeiten?
Ja, ganz sicher. Das ist ja auch immer ein Thema. Also was ich mache oder was du ja auch machst, was jeder im Bildungsamt macht, wir haben den Bildungsplan. Und das ist ja ein Konstrukt deutscher Bildungspolitik sozusagen, etwas, was wir uns so ausdenken. Aber das nehmen und das etwas zu bereichern mit Dingen, die in meinem Klassenraum auch noch sind, das macht irgendwie den großen Spaß. Ich will das irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, eine hybride Existenz oder hybride, aber das macht mir große Freude, noch eben was on top zu setzen. Ne? Und das ist ja auch sehr selten so eindimensional, wenn jetzt jemand sagt, einen türkischen Hintergrund habe ich oder einen vom Balkan. Es ist ja immer noch viel mehr, was sich dahinter verbirgt. Da sind dann Sprachen, kulturelle Konzepte, verschiedenste Dinge. Und ganz niedrigschwellig ist es immer so, ein guter Opener für mich ist immer Essen. Wenn wir zum Beispiel ein gemeinsames Frühstück machen, was kommt da, was wird mitgebracht? Und das ist immer ein super Gesprächsanlass. Und dann auch Musik und Kultur ist gar nicht im Sinne von Literatur oder so etwas, sondern auch Musik oder Kleidung. So etwas sind immer Dinge, die auch immer, ja, die sind, bieten Gesprächsanlässe und andere sind darauf neugierig und so schaffen wir etwas Neues, was sehr schön ist.
Ich musste mich gerade daran erinnern, dass ich in meiner Klasse eine Schülerin hatte, die aus Afghanistan gekommen ist und irgendwann ein Märchenbuch mitbrachte und wir dann nachgespürt haben, inwiefern die Märchensammlung der Gebrüder Grimm und die Märchen, die sie mitbrachte, unglaublich viele Gemeinsamkeiten hatten. Und das war total spannend, auch für die SchülerInnen. Ich wollte nämlich gerade nachfragen, bei einem Frühstück ist klar, das macht man nicht einfach, ich sag mal, ins Blaue. Aber planst du das dann richtig gehend mit ein in unterschiedliche Einheiten? Oder ist es auch so, dass diese Thematisierung der verschiedenen Kulturen der Schülerinnen und Schüler und deren Herkunftsländer möglicherweise, deren Kultur und Sprache auch offen einfach eine Rolle spielt?
Das ist sowohl als auch. Das passiert, das kennst du auch, wenn man sich lange kennt, dann wird das irgendwann Thema. Das ist so. Und ganz praktisch im Alltag, das ist immer ganz niedlich, in der 8. Klasse Fach Englisch, da geht es eigentlich um New York, ne? Und um Konzepte in New York. Also die Frage ist dann, ist New York ein Salad Bowl oder ein Melting Pot? Mhm. Salad Bowl ist eher dieses, da gibt es Little Italy und dann gibt es Chinatown, Little Odessa, diese ganzen verschiedenen Ingredienzien, sie sind dort, sie existieren in New York, bleiben aber unter sich. Das ist das eine Modell. Und das andere, ein Melting Pot, das heißt ein Schmelztiegel. Da habe ich all diese verschiedenen Zutaten, durchrühre das aber und heraus kommt etwas völlig Neues, eine New Yorker Identität. Und das kann man immer ganz gut dann übertragen auf unseren Klassenraum. Das sind dann Leute mit eben ganz verschiedenen Identitäten. Und auch da eignet sich dann natürlich irgendwie manchmal auch Essen ganz gut oder so. Aber was sind wir eigentlich? Wir sind jetzt hier zusammen, sind in Deutschland. Sind wir ein Salad Bowl oder ein Melting Pot? Und das ist ganz schön. Das triggert, die Gedankenmühle springt dann an, was sind wir eigentlich? Das ist sehr, sehr interessant und sehr schön.
Zumal es gerade gesamtgesellschaftlich ja wahrscheinlich gerade eher Leute gibt, die versuchen mit aller Macht nicht nur zu sagen, dass wir ein Salad Bowl sind, sondern auch die unterschiedlichen Ingredienzien zu trennen und auch das Trennende immer wieder in den Vordergrund zu bemühen und damit auch Schulpolitik zu beeinflussen.
Ne? Genau, das ist definitiv so. Das bemerke ich in meinen Klassenräumen allerdings überhaupt nicht, weil wir haben da eine sehr positive Sicht auf die Dinge, würde ich mal sagen. Und natürlich, die nehmen das wahr, auch diese nationalistischen Bestrebungen. Aber das konnten wir dadurch bisher noch ganz gut ausbremsen, weil aus jeder Kultur können wir etwas herausnehmen, was wir nutzen können für uns, was einfach uns bereichert. Ich weiß, das klingt romantisch bis naiv in einigen Kreisen, aber ich empfinde das tatsächlich so und das jeden Tag, seit vielen Jahren.
Jetzt würde ich gerne nochmal persönlicher werden. Du hast gerade schon gesagt, du hast das die zweite Reise auch gemacht, aber wenn ich mir das so vorstelle, du fasst da einen Entschluss. Was waren denn da die Reaktionen? Beziehungsweise, klar, du hast gerade gesagt, du bist schon viel gereist, haben dann alle gesagt, ja klar, der Jan, der macht sich jetzt mal wieder auf in die Welt. Wie kann man sich das vorstellen?
Schwer zu beschreiben. Es sind Orte, das interessiert mich wirklich. Also da war ich im Iran, ich habe versucht, nach Afghanistan zu kommen. Es hat aber nicht geklappt, habe dann in ein Flüchtlingslager für afghanische Menschen im Iran besucht, wo auch Schülerinnen und Schüler von mir sind. Das sind also keine einfachen Lustreisen, will ich mal sagen. Aber ich kann sagen, bin zurückgekehrt immer mit einem großen Erkenntnisgewinn und auch mit etwas, das ich in der Schule benutzen kann. Sei es kleine Floskeln, Sprache, ich kann geografisch Sachen gut einordnen. Mhm. So etwas war ganz gut. Das Intensivste allerdings für das letzte Buch, ich habe nämlich unterrichtet ab Herbst 2022 eine Klasse ukrainische Schülerinnen und Schüler. Das war nur ukrainisch und das war ein bisschen schwierig. Ich würde mal sagen, emotional kam ich sehr gut mit den Kids klar, aber dadurch, dass es nur ukrainisch war, eben Lingua Franca, Verkehrssprache da im Klassenraum und es war sehr schwer, dort eben Deutschunterricht so anzusetzen. Und dann bin ich in die Ukraine gefahren. Da hatte ich eine ganz schöne Gelegenheit. Das klingt dann auch mal so wilder, als es ist. Und da wollte ich vermeiden, als so eine Art Kriegstourist irgendwie da zu stehen, der auch mal gerne einen Bombenalarm oder so etwas mitmachen wollte. Sondern weil ich wurde eingeladen, auch in eine Schule. Ich bin dorthin gekommen, zusammen mit einem Freund. Und ich habe auch da sehr viele Dinge gelernt, die mir jetzt auch helfen, die Dinge besser einschätzen zu können. Das ist schon ganz gut. Und ich glaube, also bisher habe ich noch nicht gehört, dass ich mal komisch fand, nur Schülerinnen und Schüler. Wie cringe findet ihr das auf einer Skala von 1 bis 10? Und die meisten fühlen sich dann echt geehrt, dass da jemand ist, der wirkliches Interesse daran hat. So. Und das, genau. Ich fühle mich sehr wohl damit.
Aber interessant, dass du das gerade nochmal gesagt hast, dass du Dinge besser einordnen konntest. Von was für Dingen sprechen wir hier? Also jetzt gerade in Bezug auf deinen Aufenthalt in der Ukraine, was kann man dann besser einordnen, wenn man da auch wirklich mal gewesen ist?
Also zum Beispiel gab es ja auch so eine Erzählung, die kam auch aus einer bestimmten politischen Richtung. Warum flüchten die Menschen überhaupt hierher? Weil ihr Leben, Leib und Leben ja nicht in Gefahr ist. So, das ist schon mal das Erste. Und dort habe ich gesprochen oder war zusammen mit einem Menschen namens Sweet, der war vor Kriegszeiten ein Reiseleiter in Kiew und der hat mich so mitgenommen in seinen Alltag und der sagte so sinngemäß, seitdem das passiert ist, gibt es kein Normal mehr oder Normal, der Ausnahmezustand ist das neue Normal und die Unmöglichkeit, sein Leben zu planen. Er sagte, heute habe ich noch viel Kontakt zu dem, ich kann keine 3, 4, 5 Tage wie im Voraus planen, weil ich den einfach nicht weiß, werde ich eingezogen, existiert mein Land überhaupt noch. Das ist auch Krieg, ne? Ich war jetzt nicht an irgendeiner Frontlinie oder so etwas, aber dass dieser Krieg einfach jeden Bereich von Gesellschaft durchzieht. Das ist so das eine und das ist dann, man muss sich dann eine Frage stellen, ja, was will ich denn? Ich kann nicht weiter denken als die nächsten Tage und Wochen. Und dann habe ich Schülerinnen und Schüler bei mir zu Hause, da mussten Familien, weil die kommen ja dann meistens nur mit ihren Müttern oder auch Großmüttern, die Kids eine Entscheidung treffen. Die Papas bleiben immer zurück und die Frauen verlassen das Land. Warum? Für eine Perspektive für die Kinder. So, das ist immer der Grund. Und das zu begreifen war sehr, sehr eindrücklich. Und gleichzeitig, und das habe ich auch in meinem Klassenraum sehr stark immer gespürt, ein überwältigendes Heimweh nach Hause, nach vielleicht der sprichwörtlichen ukrainischen schwarzen Erde, nach Hause. Und das habe ich mir sehr oft aufschreiben lassen, weil ich es auch gar nicht so richtig verstanden habe. Aber dieses Heimweh ist so krass für die Kleinen, dass sie zwischen den Türen stehend ihre Väter, sie wissen, ihre Väter sind da irgendwie in der Ukraine und das zieht sie zurück und gleichzeitig müssen sie hier sein und haben aber auch deshalb unheimlich große Schwierigkeiten, sich einzulassen auf das Deutschlernen, das Deutsche. So, das habe ich da sehr gut verstanden. Und als ich zurückkam, mein Verständnis für die ist gewachsen. Ich habe es verstanden. Warum ich vielleicht so Schwierigkeiten hatte, auch im Unterricht mit denen. Das war nämlich gar nicht so einfach, denn jahrelang Deutschunterricht. Ja. Das kennen sicherlich viele Kolleginnen und Kollegen.
Wenn wir jetzt auch in andere Länder schauen, in denen du gewesen bist, kannst du dich daran erinnern, an Momente, wo du plötzlich eine angenommene Normalität in Deutschland, vielleicht auch in den Schulen oder den Umgang mit jungen Menschen, plötzlich in Frage gestellt hast, weil du gemerkt hast, Mensch, das ist ja hier komplett anders?
Ja, durchaus. Am meisten eigentlich in meiner Zeit als Lehrer im nordostchinesischen Changchun in China. Dort funktioniert Bildung ganz anders.
Details.
Ja. Okay, zum Beispiel, es ging los mit Kameras in den Klassenräumen. Wer wird hier überwacht? Sind es die Schülerinnen und Schüler oder die Kolleginnen und Kollegen, möglicherweise sogar von woanders her? Genau das hier, völlig selbstverständlich, dass das so ist. Und die Art und Weise, wie zum Beispiel Sprachen gelehrt wurden.
Aber sag mal ganz kurz, Wofür waren denn die Kameras? Denn das, was ich über diese Kameras gehört habe, ist, dass das ja mittlerweile, und ich glaube nicht flächendeckend, weiß ich aber nicht, verbunden wird mit diesen Sozialsystemen oder diesen Sozialpunkten. Also, dass man wirklich sieht, du bist eigentlich nicht aufmerksam. Die Eltern können quasi mehr oder weniger live verfolgen. Du warst hier 5 Minuten bei Jan Kammern im Unterricht nicht aufmerksam. Das muss eigentlich sanktioniert werden.
Ja, das könnte, tatsächlich. Also da in dem Fall ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber potenziell ist das möglich und dass dort auch überwacht wird, das ist auch klar. Ich meine, es war auch offen, ne? Man kann an dem, oder ich, die Schülerinnen und Schüler meine ich auch, wir konnten an den, an diesem Medienraum sozusagen vorbeigehen, wo klar ist, okay, in jedem Kamera, aus jedem Raum gibt es ein Live-Bild. Das ist so. Und natürlich kann man da irgendwie Sozialscores machen und das ist dann natürlich sehr verlockend. Das war schon mal ein bisschen befremdlich. Wobei ich immer sagen musste, ich habe mich dort sehr willkommen gefühlt und habe mir auch sehr viel erklären lassen von meinen Kolleginnen und auch von den Schülern. Das ist für die eine Realität, die ist so. Aber da, das mal gespiegelt mit Deutschland, das ist natürlich bei uns überhaupt nicht vorstellbar und denkbar. Und da fühle ich mich dann doch bei uns doch sehr viel wohler. Und auch die Art und Weise, wie dort gelernt wird, ist auch etwas anderes. Zum Beispiel, ich war da als Deutsch- und Englischlehrer. Und für die Sprache ist, lernt man durch Wiederholungen. Ne? Es wurden Dialoge auswendig gelernt. Das hatte so nichts Organisches oder so, wie wir das kennen. Um einen Dialog selber zu schreiben oder szenisch etwas vorzuspielen oder so, überhaupt nicht. Sondern das im Schulbuch gab es Dialoge, 2 Schüler immer mussten die auswendig lernen und dann zum Besten geben. In so einer Aussprache, die dann auch, naja, schwierig ist. Also so, das, da habe ich dann gedacht, okay, so wie wir das machen, ist es ja auch gar nicht schlecht. Man kann viel über Bildung meckern und motzen, aber bei uns funktioniert's ja organischer, so würde ich es mal formulieren. Ein bisschen natürlicher. Das war ganz, ganz.
Genau, das wäre jetzt eine Anschlussfrage gewesen. Ich finde das bei dir ja total klasse, dass du bei deinem Enthusiasmus für Andersartigkeit, habe ich immer das Gefühl, du beobachtest erst und bewertest dann. Vielleicht, ich glaube, das ist auch etwas, was das Reisen so mit sich bringt, weil man, ich glaube, wenn man immer sofort alles beurteilt, wird man, glaube ich, unglücklich und immer sofort vergleicht. Aber genau da wollte ich nachfragen, hat das denn mit Aneignung dann noch zu tun? Also führt dieses Auswendiglernen in dieser chinesischen Schule dann tatsächlich auch zu einer Sprachkompetenz oder ist das dann mehr oder weniger, wie soll ich sagen, Gedicht auswendig lernen, ohne Gedichte lieben zu lernen? Das kennen wir ja durchaus auch aus Deutschland.
Ich weiß schon, was du meinst. Ich muss das gerade so, ohne dass ich jetzt meinen chinesischen Kollegen schlecht aussehen lasse, das mal irgendwie so formulieren. Ich wurde vorgestellt als Deutschlehrer dort von ihm in dieser Klasse. Und ich hatte, muss ich sagen, ganz große Probleme, ihn zu verstehen. Also den Deutschkollegen, also ein chinesischer Lehrer, der Deutsch unterrichtet. Und ich habe ihn nicht verstanden. Das führte, also Gesichtsverlust bedeutete das für ihn, weil er ist der Deutschlehrer und ich konnte ihn nicht verstehen. Das hat damit zu tun, dass er überhaupt keine Exposition zur deutschen Sprache so hat. Er kennt das aus dem Schulbuch, er hat es an der Uni so gelernt und so hat das dann zu sein. Aber es war unmöglich, irgendwie das zu begreifen. Und ich habe dann versucht, das so ein bisschen wieder aufzufangen und so, ja, ich bin jetzt hier der Deutschlehrer. Es entstand eine ganz komische Situation. Dafür kann der Lehrer nichts und dafür können die Kids irgendwie auch nichts. Und dennoch bin ich ganz froh, dass es bei uns, wenn ich jetzt Englisch oder Anglistik studiere oder was auch immer für eine Sprache ich studiere, dann setze ich mich ja doch sehr mit der Sprache auseinander und ich muss es auch nachweisen, dass ich das kann und auch so eine Bereitschaft irgendwie in dieser Sprache mich auszutauschen, die muss schon mal erkennbar sein. In China, also bei meinem Deutschkollegen war es offenbar jetzt nicht so sehr der Fall. Er konnte die Grammatik perfekt, aber man konnte ihn einfach nicht verstehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ich bin jetzt abgekommen von der Frage, glaube ich.
Ist ja völlig in Ordnung. Ich meine, wir haben ja gerade die Situation, dass KI auch und die Entwicklung rund um KI die Frage stellen, was Sprache uns überhaupt noch bedeuten kann. Und die wird einfach nochmal neu aufgeworfen. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 1.12.2023 wird die Frage aufgeworfen, ob wir überhaupt noch Fremdsprachen lernen müssen. Hören wir mal rein.
Das mühselige Fremdsprachenlernen wird sich künftig dank künstlicher Intelligenz immer weiter erübrigen. Mit dieser Äußerung hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Sommer für viel Aufmerksamkeit und auch Kritik gesorgt. Aber in der Tat können KI-gesteuerte Übersetzungsprogramme inzwischen geschriebene wie auch gesprochene Sätze innerhalb weniger Sekunden übersetzen mit recht passablen Ergebnissen. Lohnt es sich dann auch in der Schule jahrelang Französisch-Vokabeln oder englische Grammatik zu pauken oder zweimal die Woche einen Volkshochschulkurs in Spanisch zu belegen? Wie sieht die Zukunft des Fremdsprachenlernens im KI-Zeitalter aus? Das ist ein Thema bei der Sprachenmesse Expo Lingua, die heute in Berlin beginnt. Und darüber spreche ich jetzt mit Harald Klaassen. Er ist Linguist und Leiter des Forschungsinstituts für Mehrsprachigkeit in Potsdam. Herr Klaassen, ist eine schöne Vorstellung. Dank künstlicher Intelligenz können bald alle Menschen auf der Welt problemlos miteinander sprechen, sich gegenseitig verstehen. Wird das so kommen?
Ja, irgendwie schon. Also diese Systeme, die es gibt, die werden schon ein sehr gutes Hilfsmittel sein für die Kommunikation über verschiedene Sprachen hinweg, aber mehr auch nicht.
Sie sagen ein gutes Hilfsmittel, also Übersetzer und Dolmetscher, die werden wir weiter brauchen als Berufe.
Ja, erstens das und zweitens sollten wir auch alle die Vorstellung aufgeben, jetzt keine Fremdsprachen mehr lernen zu wollen oder zu müssen. Denn mit dem Lernen anderer Sprachen sind ja viele andere positive Dinge verbunden. Nicht nur, dass man einen Satz mal eben in eine andere Sprache übersetzt. Auch bei der mündlichen Kommunikation zum Beispiel, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Simultanübersetzer im Ohr, da geht dann tatsächlich auch vieles verloren und es gibt auch viele Schwierigkeiten, mit denen diese Systeme noch nicht so gut zurechtkommen.
Was macht das mit dir erstmal als jemand, der ja auch sehr sprachaffin ist? Und ich bin mir sicher, wenn du in die verschiedenen Länder gereist bist und du hast gerade gesagt, du hast auch sprachliche Snippets mitgenommen, die mit Sicherheit für die Beziehungsarbeit wichtig sind. Aber wie siehst du gerade diese Entwicklung?
Schwierig. Also es hat auch ganz viele, wie vieles, was KI angeht, hat das ganz viele Facetten ja auch. Also zum einen muss ich sagen, ich beziehe mich jetzt mal auf die ukrainische Klasse, die ich dort hatte. Mhm. Für mich ohne die Sprach-Apps wäre eine Organisation des Alltags überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Du kennst das mit den Formularen, die es da gibt und all das, was Schule und Behörde so wollen. Da ohne eine Übersetzung dessen mit einer Sprach-App, auch bei den Elternabenden, hätte ich meinen Job einfach nicht machen können. Ich habe zwar eine ukrainische Kollegin, die mir dabei geholfen hat, aber die kann ja auch nicht immer da sein. Und diese Gespräche wären ohne überhaupt nicht möglich gewesen. Und deswegen finde ich es schon mal so ganz faszinierend, wenn man das mal zu Ende denkt. Und die Entwicklung, die beginnt ja auch gerade erst. 10 Jahre noch vielleicht, dann haben wir vielleicht einen Knopf im Ohr und es ist einfach irgendwie völlig normal, dass ich kann.
Oder drei.
Oder eins. Ja. Ne? Das kann ich jetzt schon so. Ich kann mich auf Swahili unterhalten oder mit jemandem auf Deutsch, auf Swahili sozusagen unterhalten. Das kann ich so machen. Also ganz, das ist natürlich auch sehr sinnvoll und sehr schön. Auf der anderen Seite geht natürlich ganz viel flöten. Also das war für meinen Unterricht irgendwie auch schwierig. Zum Beispiel, nochmal so, die KI-Apps oder die Spracherkennungs-Apps, super. Weil ich habe mir dann irgendwann, weil ich meine ukrainischen Schülerinnen und Schüler besser verstehen wollte, von denen aufschreiben lassen, wie ihr Leben vorher aussah und was sie sich überhaupt wünschen, von ihrem Leben hier in Deutschland, was sie sich vielleicht auch von mir wünschen. Und das waren dann Riesentexte und ich habe gemerkt, die haben wirklich ganz viel zu sagen. Mhm. Die konnte ich mir dann fotografieren und übersetzen und das war sehr total erhellend. Da wäre ich ja nie dahinter gekommen, was die wirklich umtreibt.
Was war das zum Beispiel?
Also was ich eingangs schon sagte mit diesem Heimweh und auch sich, das war ein wiederkehrendes Motiv eigentlich bei jedem, dankbar darüber zu sein, hier in Sicherheit zu sein, aber eben nicht hier sein zu wollen, sondern wieder zurückgehen zu wollen. Zu Freunden, zu Familie, zu ihren Vätern auch. Das so präsent und oft auch poetisch, muss ich sagen. Das war natürlich über eine Übersetzung, aber so intensiv, wie die darüber gesprochen haben, das hätte ich nie geschnallt, ne? Oder hätte ich noch nie verstehen können. Fast, ich glaube auch nicht mit meiner ukrainischen Kollegin, weil wir da überhaupt nicht Zeit haben, uns damit zu beschäftigen. Das würde ich schon sagen. Auf der anderen Seite weiß ich das auch, wenn ich Also da ging es dann um Deutsch lernen. Das ist halt sozusagen der Grund ihres Hierseins. Und wenn die nicht bereit sind, Deutsch lernen zu wollen, dann geht es eben auch nicht. Dann kann ich ja jede Vokabelliste oder auch da, ich meine, da bin ich vielleicht noch ein bisschen oldschooler. Ne? Ich finde eigentlich Wörterbücher ganz gut. Da kann man mit so ein bisschen blättern, man kriegt ein Gefühl für Sprache. Und so kann ich einfach nur ein Foto machen und sofort habe ich die entsprechende Vokabel da sitzen. Aber die ist dann immer nur für einmal Gebrauch. So, die benutze ich dann in dem Moment, in dem ich sie brauche, fülle vielleicht einen Lückentext aus und dann ist sie wieder verschwunden. Also das ist kein nachhaltiges Lernen, sondern ich benutze es halt immer wieder dann. Die Argumente der Schüler sind natürlich so, ja warum denn? Diese Geräte gehen dann nicht wieder weg. Warum soll ich jetzt mir die Mühe machen, diese Vokabel überhaupt zu lernen? Ja, warum denn? Ja, weil es ein tieferes Verständnis von Sprache, von Land gibt. Und das ist leicht gesagt von jemandem, wenn ich so etwas mache, dann bin ich ja sehr bereit, mich darauf einzulassen. Ja. Dann möchte ich ein paar Brocken Farsi lernen oder Chinesisch. Aber wenn ich das überhaupt nicht will, dann wird es schwer. Mhm. Und dann ist diese App da sehr hilfreich.
Für diejenigen, die das intensiver natürlich nachvollziehen wollen, die sollten natürlich deine Bücher entsprechend lesen. Trotzdem interessiert mich diese Frage sehr. Du hast gerade von Erkenntnissen gesprochen. Wir haben schon über die Erkenntnisse aus der Ukraine und aus China gesprochen. Aber gab es für dich noch so ganz prägende Erkenntnisse in Bezug auf andere Länder und deine Sicht bezüglich der Alltagswelt, aus der die Schülerinnen und Schüler stammen? Während du vielleicht auch da warst oder die du mitnehmen konntest und die du vielleicht auch so in deine Tätigkeit oder deine Haltung später überführt hast?
Ganz viele. Ich kann ja mal einmal, ich spreche mal von Sarah. Sarah ist eine Schülerin, die kenne ich schon relativ lange, schon seit 2015, 16. Mhm. Die kommt aus Afghanistan. Und die hat mir auch mal ihre Geschichte aufgeschrieben. Ich habe sie auch sehr gut verstanden. Die hat in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit Deutsch gelernt, weil sie ein klares Ziel hatte. Sie nämlich möchte gerne Medizin studieren. Das tut sie auch jetzt. Nach ihrem Abitur ist sie nach Griechenland, nach Athen gegangen und hat dort bei einer NGO erste Übersetzungstätigkeiten gemacht oder leichte medizinische Versorgung für Geflüchtete, die aus Afghanistan kommen und meistens eben erst auf den Inseln dann landeten und irgendwann in Athen landeten. Das sind genau die Geschichten, oder das ist genau die Geschichte, die sie persönlich auch erlebt hat. Das fand ich auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz beeindruckend, weil das eben auch, die Geschichte habe ich auch aufgeschrieben von ihr, weil sie mich wirklich sehr, sehr beschäftigt hat. Was mich aber an der Stelle am allermeisten beschäftigt hat, jetzt ist sie nicht mehr in Griechenland, sondern leistet eben diese Dienste in Dünkirchen in Frankreich, wo auch viele aus Afghanistan, auch viele aus anderen arabischen Ländern, auch aus Palästina auflaufen, sagt sie, um von dort aus nach England zu kommen. Das versucht sie zumindest. Das tut sie und es ist sehr, sehr ehrenwert. Und was mich am meisten umtreibt, ist, dass diese junge Frau jetzt hat so viel investiert in ihr Leben und in ihr Deutschlernen und jetzt ihr Medizinstudium, was sich dem Ende sogar neigt, in Essen, dass sie selten ein Gefühl von Zufriedenheit empfindet. Ich habe das, das habe ich geschafft, ganz allein. Ich habe mir diese Sprache angeeignet, ich habe das Abitur gemacht und zwar mit Bravour, ich habe das Studium bestritten, erfolgreich. Und sie fragt sich immer, warum denn ich? Warum bin ich diejenige, die so ein Glück hat und alle oder es gibt viele andere, die sitzen immer noch auf Lesbos oder sind irgendwo im Iran oder in der Türkei gestrandet und kommen nicht weg aus Afghanistan oder sitzen eben in den Kirchen am Strand im Schlamm. Und sie hat so ein Gefühl, ich wünsche dir so sehr zu sagen, das hast du geschafft. Ich bin sehr, sehr stolz darauf. Das ist sie sicherlich auch, aber immer noch so ein Gefühl von, wieso ich und nicht jemand anders? Womit habe ich das verdient? So, das finde ich sehr beeindruckend. Und ich glaube, mir begegnen viele Schülerinnen und Schüler, die eben so ein Empfinden auch haben. Womit habe ich das hier verdient? Und alle anderen, da ist das, ich kann das gar nicht annehmen.
Das heißt, das geht sozusagen weg von dem, was man so als Normalität annimmt, dass Schülerinnen und Schüler, die jetzt aus Deutschland auch kommen, eben zur Schule gehen, weil es ist Schule und das wird verlangt und dann tut man etwas, also so eine. Also der Kontext bestimmt dann sozusagen auch das Selbstbild total mit. So verstehe ich das auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt auch ein Extrembeispiel, also auch ein Positivbeispiel. Aber ich, der Kontext bestimmt das auf jeden Fall sehr mit. Und dass sie, natürlich, sie hat ihre Identität und ihre Geschichte, die sie mit sich rumträgt, aber einfach mal loslassen zu können, das wünsche ich denn vielen oft auch sehr, sozusagen. Mhm. Das, was mir zu eigen ist. Ich bin so groß geworden und für mich stellte sich diesen großen Fragen einfach nicht. Ich bin zur Schule gegangen, weil ich es konnte und ich konnte mir auch die Sachen aussuchen, auf die ich Lust habe. Einfach so. Das lag da alles. Ne? Und musste nicht mit dieser Konzentration und Vehemenz aufbrechen und sich einfach mal über sich selbst freuen zu können. Mhm. Ganz einfach so.
Gehen wir nochmal zu dir und deiner persönlichen Erfahrung. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das vielleicht auch nach beiden Reisen war, als du die Schülerinnen und Schüler, deren Länder du dann besucht hast, wiedergesehen hast? Wie wurdest du dann empfangen und wie hast du das auch thematisieren können, was du da alles aufgenommen hast? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja nicht innerhalb von einer Viertelstunde gemacht, so einmal kurz drüber sprechen, sondern da kommst du ja mit einem riesigen Rucksack an Erfahrungen auch zurück. Und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten SchülerInnen es auch interessiert hat, wie war es denn in unserem Land?
Ja, natürlich. Wobei ich versuche, das jetzt nicht so sehr in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Ich bin da ja Lehrer, einer unter vielen. Mhm. Und das, was ich da gemacht habe, da bin ich auch sehr dankbar darum, dass ich das überhaupt so machen konnte. Und die Kids, die finden das dann irgendwann raus. Aha, guck mal, sowas hat er also mal gemacht. Und auch so neuere oder jüngere Schülerinnen und Schüler, die das dann irgendwie begreifen und fragen interessiert nach. Darauf kann ich mich dann auch einlassen. Aber ich versuche das nicht jetzt so vor mich herzutragen.
Jetzt nicht mit Flaggen irgendwie zurückgekommen, Autokorso.
Nee. Irgendwann nur so, ja, nein. Und die meisten Schülerinnen und Schüler, die ich jetzt zum Beispiel in dem aktuellen Buch behandle, da hat sich auch unser Verhältnis gelöst. Ne? Die sind dann raus der Schule, haben Abitur gemacht und so etwas. Das ist angenehmer, glaube ich, für alle Beteiligten. Mhm. Und ich hatte bisher immer solche Übergänge geschafft, weil ich musste, beim ersten Mal habe ich ein Sabbatjahr gemacht und beim zweiten Buchprojekt meine Stelle ein bisschen reduziert und habe dann entsprechend Zeit für ein paar Reisen gehabt. Aber die Übergänge waren dann immer so, dass die entweder so einen 10. Klasse Abschluss gemacht haben oder die IVK-Zeit das eine Jahr endete oder Abitur gemacht haben, sodass unser Verhältnis sich auch verändert hat. Und ich habe immer das Gefühl, also die Leute, die ich dort beschreibe, deren Biografien, die auch echt extrem zum Teil sind, die kenne ich wirklich lange und sehr gut. Das habe ich mit denen so besprochen und die wissen das dann schon.
Aber gibt es trotzdem, sagen wir mal, wir haben ja über verschiedene Erkenntnisse gesprochen und jetzt haben ja gleichzeitig unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen eben mit jener Superdiversität zu tun, die schon eine Rolle gespielt hat mit unterschiedlichen Kulturen. Gibt es Dinge, die sich für Lehrkräfte, ich sag jetzt mal, verallgemeinern lassen, die nicht ein Jahr Sabbatjahr nehmen und sämtliche Länder bereisen? Also etwas, wo man sagt, das sind Perspektiven, die sind einfach wertvoll, auch für jene, die sozusagen täglich im Klassenzimmer stehen?
Also ich würde einfach sagen, im Umgang mit allen Menschen, man kann einfach mal nachfragen, wenn da irgendwo Fragen sind. Sogar solche Kleinigkeiten wie, das höre ich öfter von Schülerinnen und Schülern, dass deren Namen immer falsch ausgesprochen werden. Mhm. Und ich, da habe ich auch so meine Probleme oft mit. Und dann kann man aber einfach mal fragen, ey, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Sag du es mir mal. Wer sagt denn irgendwie deine Mama oder dein Papa zu dir? Und dann hat man es irgendwie so geklärt. Ich weiß es eben nicht. Und bei sowas, ich glaube, ganz aufgeschlossen da rangehen und keine Angst zu haben vor, da ist etwas, ich könnte hier einen Fehler machen oder sowas. Weil meine Erfahrung ist, sobald man das adressiert, sind alle Menschen total aufgeschlossen. Auch übrigens bei Elternabenden oder Gesprächen in anderen Kontexten, so mit was Schule angeht. Immer, ey, wie ist denn das eigentlich genau? Erklär es mir mal. Und das funktioniert immer. Das ist immer gut. Also ich glaube, so eine generelle Offenheit für Dinge. Ne? Also die, auch als Lehrer, weißt du auch wahrscheinlich, kann man sich blamieren vor den Schülern. Und ich versuche das immer so vorzuleben. Du kannst das alles entschärfen durch eine Frage. Man kann das nicht alles wissen. Das ist in Ordnung. Auch was, insbesondere bei Aussprache mit Namen habe ich das irgendwie sehr oft. Dass dann Schülerinnen und Schüler hingehen und sagen, so Zeit meines Lebens wurde ich hier und das dreht sich dann nicht so um. Wurde mein Name falsch ausgesprochen. Also warum sagst du nicht mehr was dazu? Das hat sich dann so verselbstständigt. Also ich glaube, über vieles so eine generelle Offenheit muss man sich bewahren.
Ich meine, natürlich kann man nicht immer mit der Tür ins Haus fallen und ich glaube, das habe ich bei dir jetzt auch so rausgehört, dass ja schon eine Beziehungsebene auch da sein muss, damit diese Frage nicht als vielleicht übergriffig, vielleicht fehl am Platz oder so genommen wird. Aber wenn man sowieso diese Offenheit hat, dann ist das, glaube ich, total wichtig, weil ich glaube, die Schülerinnen und Schüler sind eher so darauf gepolt, oft Antworten zu geben, aber nicht selber gefragt zu werden. Und das hat ja auch was von Selbstwirksamkeit, ne?
Auf jeden Fall. Ich muss gerade dann denken, das ist ein bisschen, man muss eine bestimmte Ebene erreicht haben, dass man bestimmte Dinge ansprechen kann. Das stimmt. Ganz oft ist mir aufgefallen, letzte Zeit komischerweise nicht mehr so sehr, aber das Tragen von Kopftüchern, da wird immer ganz oft über diejenigen gesprochen, die einen Kopftuch tragen. Aber die einfach mal zu fragen, hey, wie fühlst du dich eigentlich damit? Was bedeutet das für dich? Das habe ich selten gehört, aber habe dann irgendwann auch mal, weil das ja auch ein Thema ist, ich bin, wie soll ich sagen, Mittelklasse hetero. Das spielt in meiner Lebenswelt, da hat wenig Rolle, auf jeden Fall in meiner Sozialisierung nicht. Und dann einfach mal zu fragen, ey, wie ist das eigentlich für dich mit diesem Kopftuch? Warum machst du das? Und dann merke ich ganz schnell, wie bereitwillig Schülerinnen mir das auch erklären und ich das dann verstehen kann.
Da interessiert mich die Antwort jetzt auch. Oder die verschiedenen Antworten. Ich bin mir sicher, dass das sehr unterschiedlich ist.
Ne? Ja, sehr unterschiedlich. Ich glaube, ganz oft hat es dann auch, weil ab Klasse 6, 7, 8 so passiert das dann, dass die plötzlich so kommen mit Kopftüchern. Es gibt da auch andere Meinungen und das lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ganz oft habe ich auch das Gefühl, dass es zu tun hat mit dem Ausprägen eben von Identität. Das ist Teil meiner Identität. Das gehört dazu und ein bisschen spielerisch vielleicht am Anfang. Ich habe festgestellt auch, das ist Teil der Wahrheit, dass ich am Anfang oft unterstellt habe, das kommt jetzt aus dem Elternhaus, dort wird verlangt, einen Kopftuch zu tragen. Das ist vielleicht zum Teil so, aber ich habe jetzt insbesondere an eine Schülerin, die ich denke, das ist eben nicht so. Sie sagt, ich will das einfach nur für mich mal ausprobieren. Das hat überhaupt nichts, das ist so Ausdruck meiner religiösen Identität und zwar jetzt gerade. Kann sein, dass ich das irgendwann mal wieder anders sehe, aber im Moment fühle ich mich sehr wohl damit. So etwas gibt es. Es gibt natürlich auch die anderen ganz vielfältige Antworten auf diese Frage. Genau, und dass sie auch sich wünschen, dass es einfach ein normaler Ausdruck, so wahrgenommen zu werden, als normaler Ausdruck von Persönlichkeit. Das bin ich habe mich so entschieden und das möchte ich auch. Schwieriges Thema, das merke ich gerade, wo ich darüber spreche, weil es sicherlich auch eine andere Seite oder noch viele andere Seiten gibt, über die man als Pädagoge streiten kann und wo man aufmerksam sein muss, so vielleicht mal formuliert.
Nach den zwei Büchern und diesen großen Reisen, was steht als nächstes an?
Ja, ich habe ja selbst noch zwei kleine Kinder. Denen will ich natürlich die Welt auch mal zeigen. Mal gucken, wie das dann geht.
Das heißt, du hast sozusagen keine Pläne für die nächste Weltreise und das nächste Buch?
Nein. Das nicht. Vielleicht mit denen irgendwann. Das stelle ich mir schon so vor. Ich habe schon so ein paar Ideen, wenn das klappt mit dem nächsten Buch. Ich arbeite im Moment ganz viel in der Oberstufe. Da gibt es diese Sustainable Development Goals, heißen sie Goals. Ja. Die wurden mal definiert von den United Nations, ich glaube 2017 bis 2030, sollen das erreichen. Es sind so kein Hunger.
Bildung also auch, ne?
Bildung, genau. Dann geschlechtliche Gleichstellung, soziale Gleichstellung, Überwindung von Armut, so etwas steht da drin. Auch Umweltthemen, ganz viele. Und immer wenn ich das mache, es gab mit meiner, ich habe ein 11. Klasse Profil in Geografie, da ist das sehr oft Thema. Und die ist, oh mein Gott, keins dieser Ziele werden wir erreichen, sagen Schülerinnen und Schüler. Und es sieht ja auch immer vordergründig nicht gut aus, wenn man jetzt mal die Nachrichten verfolgt und so, was ist das eigentlich? Wir laufen in eine völlig andere Richtung als das, was hier steht. Und ich möchte gerne mal dahin gucken, wo es vielleicht auch gut läuft. Ne? Es gibt da diese Ziele, wir werden sie weltgesellschaftlich natürlich nicht erreichen, aber ich hätte Lust, mal dahin zu gucken, wo Dinge wirklich gut laufen. Die gibt es sicherlich auch, muss man ein bisschen nachgucken. Aber das gibt es. Und nicht immer so auf die Defizite zu schauen, das tun wir sehr viel. Aber mal zu gucken, ey, das ist doch mal eine Idee, die Hoffnung machen kann. Das ist geil, lass uns das mal verfolgen. So etwas habe ich mir ausgedacht.
Ein ganz wunderbar positiver Ausblick. Heute sprach ich mit Jan Kammann, Lehrer für Englisch und Geografie an einem Gymnasium in Hamburg und Autor des Buches Ein deutsches Klassenzimmer und ein europäisches Klassenzimmer. Mit seinen Reisen in die Herkunftsländer seiner SchülerInnen hat er neue Perspektiven gewonnen und setzt sich für mehr Empathie und interkulturelles Verständnis im Schulalltag ein. Lieber Jan, ganz herzlichen Dank, dass du da warst.
Lieber Bob, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Sehr nett.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an die Schule brennt alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für die ARD. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.